Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Projekt Clusterfuck, der Essay-Sendung Ihres Vertrauens. Hoffentlich. Denn mit dem Vertrauen ist es dieser Tage ja so eine Sache. Ich denke mal, besser ist, man übertreibt es nicht damit und verwendet seine Energie lieber darauf, nachzuhaken, wo es nur geht und alles zu hinterfragen und auf Erkenntnisgewinn hin neu zu kontextualisieren. Ist zwar in der Radikalität nicht sonderlich praktikabel, aber hey, bleiben Sie idealistisch. Schlimmstenfalls gibt es halt nur ein bisschen Erkenntnisgewinn. Und irgendwo geht's heute auch darum. Also besser gesagt um Formen des Erkenntnisgewinns. Wir werden uns nämlich den Aufsatz Spurensicherung des italienischen Geisteswissenschaftlers Carlo Ginzburg anschauen und diesen auf die Sci-Fi-Erzählung Picknick am Wegesrand von den Strugatzky-Brüdern anwenden. Beide Texte sind übrigens erstmals in den 70ern erschienen. Picknick am Wegesrand 1971 auf Russisch und Spurensicherung 1979 auf Italienisch. Eine Beobachtung, die nichts weiter zur Sache tut, aber was soll's. Wichtiger ist es, dass Sie erstmal wissen, worum es in den beiden Texten geht. Kommen wir also erstmal zu Ginzburgs Spurensicherung. Reduziert man den Text auf das absolute Minimum, hat man es mit einer Gegenüberstellung zweier erkenntnistheoretischer Paradigmen zu tun. Das eine ist das Paradigma der galileischen Wissenschaft, wie Ginzburg sie nennt. Das andere lässt sich wohl am besten und vor allem am wertfreisten als Indizienparadigma beschreiben. Was kann man sich unter den beiden jetzt vorstellen? Nun, das Paradigma der galileischen Wissenschaft ist ein Erkenntnismodell, das so ziemlich dem entspricht, woran man denkt, wenn man das Wort Wissenschaft hört. Zumindest würde ich das so mal unterstellen. Es geht nämlich um objektive, allgemeingültige, quantifizierbare Erkenntnisse. Experimente, die sich reproduzieren lassen. Aussagen, die stimmen, weil man sie mittels Zahlen und Formen oder anhand physikalischer Regeln bestätigen kann. Sowas wie a² plus b² ist gleich c². Das Indizienparadigma ist im Grunde das genaue Gegenteil. Hier geht es um Interpretation von individuellen Umständen und Gegebenheiten auf Basis von Erfahrungswerten. Klingt so formuliert vielleicht erstmal unkonkret, aber Ginzburg nennt gleich zu Beginn seines Textes drei Beispiele, anhand derer er das Indizienparadigma erklärt. Nämlich den Kunsthistoriker Giovanni Morelli, den fiktiven Detektivarchetyp Sherlock Holmes und Sigmund deine Mutter Freud. Sie denken sich jetzt wahrscheinlich, das ist ja mal eine bunte Mischung, wie die wohl zusammengehen. Doch die Verbindungen zwischen den dreien, die Ginzburg aufzeigt, sind alles andere als lose und gehen weit über den Umstand hinaus, dass sie Zeitgenossen waren. Aber eins nach dem anderen. Giovanni Morelli interessiert Ginzburg mit seinem Indizienparadigma deshalb, weil er die sogenannte Morelli-Methode entwickelt hat. Dabei handelt es sich kurz gesagt um ein Verfahren zur Bestimmung der Echtheit von Kunstwerken. Das Besondere daran ist, dass dem Kunstwerk als Ganzem keine sonderlich große Beachtung geschenkt wird und man stattdessen Details analysiert, die von BetrachterInnen, aber auch von den KünstlerInnen selbst kaum wahrgenommen werden. Ohrläppchen beispielsweise oder Fingernägel. Und das Ganze deshalb, weil, so Morellis Annahme, dem Zeichnen von Fingernägeln und dergleichen keine bewussten ästhetischen Entscheidungen zugrunde liegen. Es sind lediglich Nebensächlichkeiten, die man einfach malt, aber nicht weiter beachtet. Weder beim Malen, noch beim Betrachten, noch beim Fälschen. In diesem Sinne sind solche Details auch eine Art ureigener Ausdruck des Künstlers oder der Künstlerin, eben gerade weil sie nicht durchdacht sind, sondern dem Unterbewussten entspringen. Und wenn es ums Unterbewusste geht, ist Freud in der Regel nicht weit weg. Der geht nämlich auch davon aus, dass sich das eigentliche Wesen des Menschen nicht in den Verhaltensweisen und Bereichen des Seins manifestiert, derer er sich bewusst ist, sondern eben gerade in den Unterbewussten. Und noch eine Verbindung gibt's zwischen den beiden. Freud kannte Morelli. Er erwähnte ihn in seinem Aufsatz »Der Moses des Michelangelo« von 1914, wo er schreibt, dass er auf ihn und seine Methode aufmerksam wurde noch bevor Psychoanalyse für ihn überhaupt Thema war, und stellt fest, Zitat, ich glaube, sein Verfahren ist mit der Technik der ärztlichen Psychoanalyse nahe verwandt. Auch diese ist gewöhnt, aus gering geschätzten oder nicht beachteten Zügen Geheimes und Verborgenes zu erraten. Zitat Ende. Und das stimmt. Freud und Morelli ist gemeinsam, dass sie Individuelles gerade in den Elementen und Bereichen finden, die sich außerhalb des Bewusstseins abspielen. Jetzt bleibt noch die Verbindung zwischen den beiden und Sherlock Holmes, die etwas unspektakulärer ist. Freud war, so Ginsburg, Sherlock Holmes-Fan. Das Wesentliche aber ist, dass das detektivische Vorgehen des einen und das psychoanalytische des anderen durchaus vergleichbar sind. Und für die Überlappungen zwischen Holmes und Morelli findet Ginsburg ein nettes Beispiel aus der Sherlock-Holmes-Geschichte »The Adventure of the Cardboard Box«, in der Holmes zwei abgeschnittene Ohren und deren Beschaffenheit als Indiz für die Verwandtschaft der oder des unbekannten Ohrenlosen mit einer anderen Figur in der Erzählung dienen. Was genau da abgeht, müssen Sie selbst nachlesen. Hier geht es nur darum, dass sowohl Morelli als auch Holmes unter anderem Ohren als Indizien dienen. Und in beiden Fällen geht es eben auch um das Unscheinbare dieser Ohren und die individuellen Details, die man in diesem Unscheinbaren findet. Wir können also festhalten, Morelli, Holmes und Freud bedienen sich ähnlicher, um nicht zu sagen gleicher Methoden, deren Grundannahme ist, dass man über scheinbar unwesentliche Details zu versteckten Erkenntnissen vordringen kann. Sie alle sind Teil desselben Indizienparadigmas, das Ginsburg bis zu den Anfängen der Menschheit zurückverfolgt. Denn dahinter, und ich zitiere, erahnt man den vielleicht ältesten Gestus der Geschichte des menschlichen Intellekts, den des Jägers, der im Schlamm hockend die Spuren der Beute untersucht. Zitat Ende. Dabei ist aber davon auszugehen, dass die Schnittmenge zwischen den Leuten, die diese Sendung hören, und denen, die ihr Leben als Jäger und Sammler zubringen, verhältnismäßig klein ist. Also wird es besser sein, wir fassen das Indizienparadigma doch etwas anders zusammen. Es geht um Details und um Indizien, die individuelle Erkenntnisse zulassen und häufig auf Basis von Erfahrungswerten gebildet werden. Das Allgemeine kann auf diese Weise genauso wenig erfasst werden wie eine objektive Wirklichkeit. Entsprechend ist das Indizienparadigma eine ambivalente Angelegenheit, was sich nicht zuletzt auch im Umstand äußert, dass Ginsburg auch vom Jäger, Wahrsager oder vom semiotischen Paradigma spricht, dass er also im Grunde nicht mal eine eindeutige Begrifflichkeit dafür hat. Das Ganze ist also quasi spiegelverkehrt zum Paradigma der strukturierten und allgemeingültigen galileischen Wissenschaft. Und wie man sich anhand dieser Dichotomie der Erzählung Picknick am Wegesrand annähern kann, sehen wir nach einer kurzen Pause, in der wir Connection von den Rolling Stones hören. Das war Connection von den Rolling Stones, hier bei Projekt Clusterfuck. Und wir gehen jetzt schnurstracks dazu über, die Erzählung Picknick am Wegesrand mit Hilfe der vorhin besprochenen Erkenntnisparadigmen von Carlo Ginsburg zu interpretieren. Aber vorher vielleicht eine kurze Inhaltsangabe für das Buch, das übrigens die Grundlage für die bahnbrechende und unfassbar bedeutende Filmadaption Stalker von Andrei Tarkowski ist, die ich leider nicht gesehen habe, also bleiben wir beim Buch der Strogatzky-Brüder. Ausgangssituation darin ist folgende. Vor einiger Zeit sind Aliens auf der Erde gelandet. Also vielleicht waren auch keine Aliens da, vielleicht haben sie nur irgendwas auf die Erde geschossen. Und vielleicht waren es überhaupt keine Aliens oder auch nur eine Lebensform in diesem Sinn. Jedenfalls ist irgendwas auf der Erde eingeschlagen. Und zwar an 6 Punkten, die seitdem als Zonen bezeichnet werden. In diesen Zonen finden sich noch Überbleibsel von den Einschlägen. Diverse unbekannte Gegenstände, Stoffe und Elemente, aber auch physikalische Gegebenheiten, die sich den gängigen Naturgesetzen entziehen. Und im Großen und Ganzen hat niemand auch nur ansatzweise verstanden, was in der Zone genau vorgeht. Aber man hat es geschafft, bestimmte Stoffe nutzbar zu machen, auch ohne sie zu verstehen. Kleine schwarze Stäbchen zum Beispiel, die Attacks genannt werden und sich als Antrieb für Fahrzeuge verwenden lassen. Keiner versteht, wie das geht, aber es geht. Wegen dieser Umstände besteht großes Interesse an den Zonen, die zum einen von offizieller wissenschaftlicher Seite untersucht werden, zum anderen aber auch von Schatzsuchern illegal betreten werden, also von Leuten, die hineingehen, um dort Wertgegenstände zu finden, die sie dann auf dem Schwarzmarkt zu Geld machen können. Bemerkenswert ist dabei, dass die Wissenschaft in der Erforschung der Zonen seit deren Entstehung praktisch keine Fortschritte gemacht hat. Dass aber gerade die Schatzsucher die Zonen immerhin so weit verstanden haben, dass sie imstande sind, hineinzugehen und trotz aller Gefahren lebend wieder herauszukommen. Ein solcher Schatzsucher ist auch Roderick Schuchardt, die Hauptfigur der Erzählung. Weil dieser aber mit 23 Jahren einen legalen Lebensweg einschlagen möchte, finden wir ihn zu Beginn der Erzählung als Laborant in der Harmonter Filiale des Internationalen Instituts für außerirdische Kulturen, wo ihn allerdings der befreundete Wissenschaftler Kirill zu einer inoffiziellen Expedition in die Zone überreden will, um dort eine von den sogenannten Nullen mitzunehmen, zu denen Kirill am Institut forscht. Er will Schuchardt auf dieser Expedition dabei haben, weil er weiß, dass der ehemalige Schatzsucher seine einzige Möglichkeit ist, sowas zu überleben. Sie haben die Verbindung wahrscheinlich schon selbst gezogen, aber Roderick kann hier als sinnbildlich für das Indizienparadigma verstanden werden und Kirill für das Paradigma der galileischen Wissenschaft. Und das ist im Grunde auch schon, worauf ich mit dem Ganzen hinaus wollte. Aber weil die Sendung doch etwas gar kurz wäre, wenn wir es jetzt dabei belassen würden, werde ich versuchen, diese Beobachtung noch etwas zu vertiefen. Und zwar anhand der Zonenexpedition, zu der Kirill Roderick schließlich überreden kann. Den Weg durch die Zone navigiert Roderick mit einer Mischung aus Erfahrungswissen, umfassender Sinneswahrnehmung und Intuition. Er weiß beispielsweise, an welchen Stellen sich tödliche Gravitationsfelder befinden, weil dort andere Schatzsucher vor ihm zu Tode gekommen sind. Das entspricht irgendwo auch dem Erfahrungswissen, das Ginsburg anspricht. Solches Wissen eben, das mittels Geschichten weitergegeben wird, von Jäger zu Jäger oder in diesem Fall von Schatzsucher zu Schatzsucher. Kirills offizielle Informationen sind dagegen vollkommen unzureichend. Die Karte beispielsweise, die dieser aus dem Institut mitbringt, schaut sich Roderick nicht mal an. Auch interessant, die besagten Gravitationsfelder nennt Roderick Fliegenklatschen. Das ist im Buch Schatzsucherjargon, das in der deutschen Übersetzung ganz ähnlich ist wie das Schnodderdeutsch aus synchronisierten Filmen von Bud Spencer und Terence Hill. Diesem Jargon steht die wissenschaftliche Fachsprache Kirills gegenüber, in der Fliegenklatschen Gravitationskonzentrate heißen. Die sprachlichen Unterschiede zeigen sich auch im Dialog, in dem Kirill und Roderick zum ersten Mal über die Null sprechen, die sie auf der Expedition eigentlich suchen. Ich zitiere: »Hör zu, Kirill«, wiederholte ich, »was würdest du sagen, wenn du eine volle Null bekämst?« »Eine volle Null?« fragte er verständnislos und runzelte die Brauen, als würde ich Kauderwelsch reden. »Na ja doch, ich meine dieses Dings da, diese hydromagnetische Falle, du weißt schon, Objekt 77b.« Zitat Ende. Der metaphorisch beschreibende Begriff Null und das wissenschaftlich exakte Äquivalent Objekt 77b, mit dem eine hydromagnetische Falle beschrieben wird, zeigen, wie deutlich sich die beiden konkurrierenden Paradigmen in ihrer Sprache unterscheiden. Und wie diese Unterschiede aus der Sicht des Indizienparadigmas bewertet werden, erklärt Roderick bei erneuten Verständigungsproblemen, als er Kirill vor einer Galosche warnt und dem Wissenschaftler wohl vor allem die Unklarheit darüber, was das sein soll, Angst macht. Zitat: »So waren sie alle, die Intellektuellen. Hauptsache, das Ding hatte einen Namen. Solange es ihn nicht hatte, zogen sie ein Gesicht wie der letzte Trottel. Jetzt, wo Kirill seine Gravitationskonzentrate hatte, war ihm gleich alles klar und das Leben viel leichter.« Zitat Ende. Wichtig ist ja auch die Beobachtung, dass die Wissenschaftler im Buch nicht imstande sind, mit Unklarheiten oder unpräzisen Angaben umzugehen. Sie wollen die Dinge in ihren Funktionsweisen bis ins Detail verstehen lernen, Ein Vorhaben, das übrigens in vielen Fällen ausschließlich durch den Drang zur Erkenntnis motiviert zu sein scheint. Denn oft ist kein direkter Nutzen ersichtlich, der daraus folgen würde. Roderick hingegen sieht die Dinge genau umgekehrt. Ihm genügt es im Fall der Fliegenklatschen zu wissen, dass eine Gefahr vorliegt. Alles, was er sich darüber hinaus fragen muss, ist, wie er ihr ausweichen kann. Auch die Gegenstände, die er aus der Zone schafft, wecken in ihm keine besondere Neugierde. Er muss nur grob über ihre Beschaffenheit Bescheid wissen, um ihren Wert auf dem Schwarzmarkt bestimmen zu können. Hier zeigt sich neben deutlichen Prioritäten auch wieder die Fähigkeit, mit Ambivalenz klarzukommen. Der Stalker hat also ein hohes Maß an Ambiguitätstoleranz, Kirill und mit ihm die gesamte Wissenschaft aber nicht. Darüber hinaus wird in dieser Einschätzung Rodericks erneut das Streben nach Erkenntnis und allgemeingültigem Wissen betont, das der Wissenschaft innewohnt. Vor allem Kirill ist diesbezüglich eine sehr idealistische Figur. Für Roderick dagegen sind hauptsächlich individuelle, existenzielle Aspekte wichtig. Als Schatzsucher gilt es nur, lebend aus der Zone herauszukommen und Gewinn mit der Beute zu machen. Alles andere ist erstmal irrelevant. Und das wiederum ist genau der Unterschied zwischen den zwei Paradigmen bei Ginzburg. Objektiv Allgemeines versus intuitiv Individuelles. Dabei wirken die Unterschiede auf den ersten Blick unüberbrückbar, wobei Ginzburg am Ende seines Aufsatzes die Möglichkeit einer Synthese andeutet. Und vielleicht wird eben diese Synthese bei den Strugatzky-Brüdern auf fiktiver Ebene in der Freundschaft von Roderick und Kirill realisiert. Schließlich kommen die beiden sehr gut miteinander klar und schätzen einander. Beide sind sich bewusst darüber, dass sie unterschiedlichen Paradigmen angehören, doch gleichzeitig sehen sie ihr eigenes Paradigma auch ansatzweise im jeweils anderen vertreten. Nicht umsonst versucht Kirill immer wieder, Roderick die Wissenschaft näher zu bringen, etwa wenn er ihm die Gravitationskonzentrate genauer erklären will. Und ein gewisser Einfluss wird zum Beispiel auch darin deutlich, dass Roderick Kirills Gedanken übernimmt, dass die Zone zwar ein Loch ist, doch, Zitat, durch dieses Loch wird Wissen fließen. Zitat Ende. Damit positioniert sich Roderick in gewisser Weise als Figur mit idealistischen Zügen und Hoffnungen, die an die Erforschung der Zone geknüpft sind. Wobei solche Ansichten bei ihm dann doch in ihren Ansätzen stecken bleiben. Umgekehrt sieht Roderick in Kirill Potenzial zum Schatzgräber. Seiner Beurteilung zufolge hat er zwar, Zitat, vom Leben selbst keinen blassen Schimmer, Zitat Ende, ist aber trotzdem, ich zitiere nochmal, ein geborener Schatzgräber, Zitat Ende. Alles, was ihm fehlt, ist etwas Erfahrung. Eine Symbiose der beiden Paradigmen findet sich im Buch also am ehesten in der Freundschaft von Roderick und Kirill und in der gemeinsamen Expedition. Sie ist zugleich Gipfel, aber auch Endpunkt der Zusammenarbeit zwischen dem Stalker und dem Wissenschaftler und damit auch ihrer respektiven Paradigmen. Man könnte an der Stelle aber auch argumentieren, dass sich das, was zunächst nach einer potenziell fruchtbaren Zusammenarbeit aussieht, bei genauerer Betrachtung als schlichte Abhängigkeit entpuppt. Bei aller Freundschaft benötigt Kirill Roderick nämlich, um die Zone betreten und mit der Null wieder lebend verlassen zu können. Roderick andererseits will das Geld, das ihm für seine Dienste versprochen wurde. Unterm Strich ist also nur Folgendes sicher. Das Paradigma nach galileischer Wissenschaft kann in der Zone, wie schon überaus deutlich wurde, nichts ausrichten, anders als das Indizienparadigma. Gleichzeitig bleibt aber der Machtbereich des Indizienparadigmas allein auf diese Zone beschränkt. Außerhalb und vor allem am Institut regiert die Wissenschaft. Das neue Paradigma, auf das die Freundschaft zwischen Stalker und Wissenschaftler vielleicht hoffen lässt, hat also nie wirklich bestanden. Und nach der Expedition läuft die Entwicklung der beiden Paradigmen ohnehin wieder auseinander, aber was das angeht, möchte ich nicht spoilern. Die angedeutete Symbiose jedenfalls wird nie umgesetzt, sondern stattdessen die Trennung verstärkt. So, wir sind jetzt wieder mal an dem Punkt angelangt, an dem ich ziemlich lange monologisiert habe ohne zu einem sonderlich wertvollen Schluss gekommen zu sein. Aber vielleicht versuchen wir wenigstens irgendwie noch die Kurve zu kriegen, indem wir uns fragen, was die Lektüre von Ginsburg und den Strugatskis in einem größeren Kontext bringt. Was kann man mitnehmen? Vielleicht zunächst mal die Erkenntnis, dass Ambiguitätstoleranz eine sehr erstrebenswerte Eigenschaft ist. Also die Fähigkeit, mit Ungewissheit klarzukommen und dabei mit dem zu arbeiten, was man hat. So wie Roderick, Freud oder Morelli oder Sherlock Holmes oder irgendein Typ, der vor ein paar tausend Jahren hungrig und nackt im Schlamm nach Spuren von was Essbarem gesucht hat. Diese Fähigkeit ist schließlich auch im Rahmen des galileischen Paradigmas von Vorteil, denn die Welt als Ganze rein quantitativ und objektiv zu erfassen, ist schlichtweg utopisch. Aber über Indizien kann man sich doch an diese Utopie herantasten und eventuelle Ergebnisse auf eine individuelle Ebene anwenden. Denn Umstände wie, dass man Energieerhaltungssätze und Energiegewinnung physikalisch so weit verstanden hat, dass man aus Wind Strom machen kann, ist im Grunde so lange wurscht, bis Menschen dadurch Licht in ihrer Wohnung haben. Und ich denke mal, irgendwo besteht darüber auch ein gewisser Konsens. So gesehen kann man vielleicht auch bereits von einer Synthese der beiden Paradigmen ausgehen. Vielleicht auch deshalb, weil die Sache, wie im Grunde alles immer und überall, nicht so schwarz-weiß ist und man laufend neu abwägen muss, um Lösungen zu finden, die funktionieren. Womit wir irgendwo wieder bei der Ambiguitätstoleranz wären. Alles ein ewiges Entwickeln und Verändern. Das ist im Grunde das Einzige, das nie ein Ende nimmt. Anders als diese Sendung, die jetzt lang genug in alle Richtungen und zu keinem wirklichen Ziel gekommen ist. Besser, wir beenden das jetzt und hoffen auf mehr Struktur beim nächsten Mal. Wenn Sie jetzt erstmal runterkommen möchten, können Sie trotzdem dranbleiben. Es folgt jetzt nämlich eine genau für diesen Zweck gedachte Playlist. Und wenn Sie dann vielleicht doch noch Lust auf Projekt Clusterfuck haben, können Sie alle bisherigen Ausgaben nachhören. Und zwar auf www.cba.fro.at oder als PCF-Podcast auf Spotify. Da allerdings nur ohne Musik. Alle wesentlichen Infos zur Sendereihe finden Sie auf freirad.at oder auf Instagram unter @projektclusterfuck. Alles zusammengeschrieben und Projekt mit K. Und die nächste Ausgabe von Projekt Clusterfuck können Sie am 28. Mai hören. Zur selben Zeit, am selben Ort. Also um 17 Uhr auf Freirad. Bis dahin nutzen Sie die Zeit vielleicht, um sich in Toleranz zu üben. Was Ambiguität betrifft, aber auch ganz allgemein. Von meiner Seite wie immer ein herzliches
Wiederschauen!